Wir haben meiner Meinung nach fast alles da, was wir brauchen, um ein gutes erneuerbares Stromsystem aufzubauen. Wir werden Speicher noch brauchen, noch Speicher bauen, auch große Speicher. Aber die Technologien, die wir haben, die Ideen, um das hinzubekommen, sind da. Und es sind oft nur Kleinigkeiten, die es braucht, um das zu einem skalierbar umsetzbaren Modell zu machen. Und das Schöne an der Energiewende ist, es ist fast alles skalierbar.
Wirtschaft Köln am Platz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen.
Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln Unplugged. Die Energiewende in Deutschland, die Strompreise, all das füllt inzwischen die Titelseiten unserer Zeitungen. Es ist ein Riesenthema und eigentlich nicht erst seit des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine und der entsprechenden Gasknappheit, sondern es hätte schon viel früher Thema sein müssen wegen der nötigen Energiewende. Und wir haben heute jemanden zu Gast, einen Kölner, der als Unternehmer genau in diesem Segment tätig ist und eigene Kraftwerke betreibt. In Köln, von Köln aus, Hendrik Semisch.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, toll, toll, dass du gekommen bist. Du bist der Geschäftsführer und Gründer, Co-Gründer von Next Kraftwerke, einem Unternehmen, das in Ehrenfeld sitzt und tatsächlich Kraftwerke betreibt, virtuelle Kraftwerke. Ist das richtig?
Ja, das virtuell ist natürlich ein wichtiger Zusatz noch dazu, denn ein Kraftwerk, was irgendwo steht, physikalisch besitzen wir nicht. Wir betreiben einen Zusammenschluss aus sehr, sehr vielen kleinen und mittelgroßen erneuerbaren Anlagen, die wir zu einem virtuellen Kraftwerk bündeln.
Also zusammengeschaltet, und ich glaube, ein ganz wichtiges Stichwort dabei ist erneuerbar. Also ihr habt seit der Gründung 2009 schon den Gedanken auch verkörpert, wir wollen auf die Ökostromenergie setzen, auf die Erneuerbaren, also Wind, Sonne und auch Biogas. Wie war die Idee? Ihr seid am Energiewirtschaftlichen Institut der Universität zu Köln, wart ihr tätig, dein Co-Gründer auch, der Jochen Schwill und du. Und habe dann irgendwann gesagt, wir machen uns mit unserer Idee selbstständig. Vielleicht kannst du diesen Gründungsprozess ein bisschen beschreiben.
Ja, sehr gerne. Wir haben uns am EWI kennengelernt in Köln. Da haben wir beide ein Promotionsstudium begonnen. Wir haben an kurzfristigen Strommärkten geforscht, was jetzt ein Thema ist, was nicht direkt den großen Praxisbezug hat für Unternehmensgründung. Was wir da aber gemerkt haben, ist, dass sich eine große Veränderung im Markt abspielt, dass der Weg weggeht von großen zentralen Kraftwerken wie Kohleblöcken und dass immer wieder und immer neu erneuerbare und kleinere Anlagen entstehen. Und da haben wir auch gemerkt, dass es im Marktdesign eine Entwicklung gibt, dass die Betreiber der Stromnetze gesehen haben, wir müssen diese kleineren erneuerbaren Anlagen besser integrieren. Und mit einer Veränderung der Regulierung in dem Bereich haben sich Chancen eröffnet. Und das ist ja, wenn sich eine Regulierung groß ändert, eine typische Gelegenheit, um ja etwas Neues anzufangen, ein Unternehmen zu gründen. Und dann haben wir neben unserer Tätigkeit im Promotionsstudium einfach angefangen. Insbesondere mein Mitgründer hat dann mal bei Besitzern kleiner, mittelgroßer Anlagen angerufen und gefragt, wie sieht's denn aus? Wollen wir den Strom, den ihr produziert, nicht besser nutzen? Oder der Ansatz war eigentlich, auf Notstromaggregate zunächst zu gehen, die jetzt gar nicht erneuerbar sind, aber klein und dezentral. Und
also sowas, was in Krankenhäusern steht zum Beispiel, also dass man die zusammenschaltet, ja, dass man bündelt, ganz einfach.
Genau, die haben wir gebündelt und die Idee war, wir haben in Krankenhäusern, bei Fußballstadien, bei Stadtentwässerungsbetrieben angerufen und gefragt, wie nutzt ihr denn euer Notstromaggregat? Ist es nicht vielleicht besser, den Test, den ihr einmal im Monat macht, dann zu tun, wenn das Stromnetz den Strom auch gebrauchen kann? Und das ist auf große Gegenliebe bei den potenziellen Kunden gestoßen, ohne dass wir die Technologie fertig entwickelt hatten oder das Geschäftsmodell ausgearbeitet haben. Aber wir haben gemerkt, da ist ein Markt da und für einen sinnvolleren Einsatz dezentraler Anlagen lohnt sich was zu tun.
Also man muss sich das so vorstellen, ihr saßt da am EWI, also kurz vorm dieses Instituts und habt, eigentlich wolltet ihr den Doktortitel machen, aber habt dann schon mal die Fühler in den Markt ausgestreckt und parallel gemerkt, okay, da geht was, ja?
Genau, das war der Anfang. Wir haben gemerkt, da tut sich was auf, Kunden sind interessiert und ein Markt öffnet sich. Im nächsten Schritt sind wir dann ja einmal zum Gründungsbüro der Uni Köln gegangen. Das war damals, es war 2009, 2008, weit weniger professionalisiert, als das jetzt war. Da haben ein oder zwei Personen in einem Gründungsservice gearbeitet. Die haben uns aber die Instrumente in die Hand gegeben. Wir haben gesagt, macht mal bei einem Wettbewerb mit beim NUK-Gründerwettbewerb, den es immer noch in Köln gibt.
Wo man Businesspläne bewertet, glaube ich,
genau.
Und dann Preise abräumen kann dafür,
ja? Ja, ja, wir sollten einen Businessplan formulieren, den einreichen, das haben wir gemacht. Dann gab es über die Universität, über das Land NRW die Möglichkeit, im Promotionsstudium auch ein begleitendes Stipendium zu bekommen, um das erste Jahr bis zur Gründung hin sorgfältig vorzubereiten. Dort haben wir uns auch beworben, das haben wir auch gemacht. Und das waren die Schritte heraus, also mit Unterstützung durch Gründungswettbewerb, Gründungszentrum der Universität Köln und das Gründungsstipendium haben wir den Weg dann aus der Universität herausgemacht und dann im dritten Jahr der Promotion gesagt, jetzt brechen wir das ab und jetzt gehen wir an den Markt und suchen uns Wagniskapital, um das Unternehmen dann richtig aufzubauen.
Das ist aber auch ein interessanter Schritt, also zu sagen, ich breche meine Promotion ab, wenn man schon auch mehrere Jahre investiert hat, das ist wahrscheinlich ja auch, muss man erstmal erklären, wahrscheinlich seinen Eltern erstmal beibringen, ne?
Ja, einerseits ist es ein sehr guter Zeitraum, um eine Gründung vorzunehmen, weil man ja beruflich in der Entwicklung noch sehr frei ist. Man ist meistens persönlich ungebunden. Also es spricht schon viel dafür, in so einem Zeitpunkt eine Gründung anzustoßen, die Promotion aufzugeben. Am Anfang haben wir auch ein bisschen damit noch geliebäugelt, das parallel weiterzumachen. Mhm. Das ist aber unrealistisch, wenn man einmal drin ist und wenn man ein Gründungsprojekt hat, dem widmet man sich sehr schnell mit ganzer Kraft. Und dann haben wir dem auch nicht groß hinterhergetrauert. Gemeinsam mit unseren Kommilitonen, den anderen Promotionsstudierenden schöne Ausstiegsfeiern gemacht und ein schönes Ende und eine schöne Begleitung gefunden zur Gründung hin.
Okay, du sagtest, ihr seid ein virtuelles Kraftwerk. Das heißt, euer Produkt findet sozusagen in Software hauptsächlich statt. Trotzdem habe ich mal gehört, so eine Episode, dass du sagst, wir sind anfangs als junge Gründer mit irgendeiner Kiste auf dem Schoß in Bussen und Bahnen zu unseren Kunden gefahren. Aber was für eine Kiste war denn das?
Um die Anlagen zu vernetzen, brauchen wir eine Kommunikationsinfrastruktur. Wenn ich das virtuelle Kraftwerk beschreibe, dann können wir bei der Anlage anfangen. Diese Box, um die es geht, die erste Box, die wir angeschlossen haben, war bei einem Fußballstadion in Aachen. Mein Mitgründer hat die in Bus und Bahn auf dem Schoß mitgenommen zur Anlage, das war ein Notstromaggregat in Aachen, vor Ort verkabelt und verbaut, damit wir einen Fernsteuerungszugriff auf diese Anlage
bekommen. War das der Tivoli?
Ja, das ist am Ende aufgrund der Herausforderungen, die Alemannia Aachen dann im Laufe der Zeit hatte, leider nicht produktiv gegangen. Also mit dem Aggregat haben wir am Ende nie gearbeitet, aber es war für uns ein wichtiger Meilenstein, auch eine tolle Zusammenarbeit, das Vertrauen zu haben, die Anlage anzuschließen und mit der Kommunikationstechnik vor Ort dann aus der Ferne, aus Köln heraus, ein Steuersignal zu setzen. Das war eigentlich der Anfang. Wir haben aus einem Leitsystem, einem IT-System, einen Knopf drücken können, mit dem wir eine Anlage, die in Aachen steht und eine echte Maschine, fernsteuern können. Und das war für uns ja der Nachweis einer technischen Machbarkeit.
Ja, also da schließen wir gleich an, aber eine Zwischenfrage muss erlaubt sein. Wieso geht ihr nach Aachen, wenn ihr doch hier das schöne Rheinenergiestadion in Köln auch habt? Ist es genau das Thema gewesen, dass die Kölner sich geziert haben wegen Rheinenergie?
Es ist in so einem, und das, was für uns am wichtigsten zu lernen war als unerfahrene Gründer, ein Vertriebsprozess ist schon ganz schön knackig und zu verstehen, wie man auch Kunden davon überzeugt, mitzumachen bei einem Produkt, bei einer Dienstleistung, von der alle profitieren, haben uns gedacht, wir haben ja alle was davon und naiv gedacht, da werden schon alle mitmachen, aber die Abschlussraten sind da eigentlich bei fast allen Vertriebsprozessen ähnlich und in Köln hatten wir da beim Stadion damals nicht den Erfolg. Wir haben aber auch früh viele Partner auch im öffentlichen Bereich in Köln gehabt, die das Potenzial gesehen haben und von den Möglichkeiten dann auch Gebrauch gemacht haben. Also das war kein Thema, wo jetzt Köln an sich eine besondere Herausforderung gewesen wäre.
Okay, aber und Aachen
war am schnellsten. Und das war damals auch so, war ein neues Produkt. Man braucht Vertrauen in ein Gründungsteam, wenn man zusammenarbeitet. Und die Entscheidungsträger da haben einfach gesagt, wir machen das jetzt mal zusammen. Das sieht spannend aus, wir haben Vertrauen zueinander. Und das war dann ein Startschuss der technischen Machbarkeit.
Jetzt ist vielleicht das auch eine gute Gelegenheit zu erklären, wie das funktioniert. Also ihr habt, nehmen wir mal ruhig dieses Notstromaggregat in so einem Fußballstadion. Welchen Vorteil hat denn der Club oder der Stadioninhaber zu sagen, hey, die Jungs aus Köln können meine Anlage jetzt an- und ausschalten? Was ist der Sinn des Ganzen?
Der Sinn dieses Produkts, was wir da angeboten haben, ist oder war, dass das Aggregat dann laufen soll, wenn es wirklich Sinn ergibt. Das heißt, wenn der Strommarkt, wenn das Stromnetz den Strom braucht. Jede solcher Anlagen auf dem Krankenhaus oder im Stadion wird einmal im Monat getestet. Und meistens, wenn es am besten in den Dienstplan passt von denjenigen, die den Test durchführen, häufig auch ohne ernste Bedingungen, das heißt ohne am Netz zu hängen, sondern im Leerlauf. Und der große Gewinn für die Anlagen waren, wir haben einen Test dann durchgeführt, wenn der Markt es gebraucht hat. Das kann zu einem beliebigen Zeitpunkt sein. Und auch das Aggregat unter Marktbedingungen getestet. Insbesondere für Krankenhäuser war das ein großes Thema.
Man unter Marktbedingungen heißt, es hat tatsächlich Strom produziert, der dann auch verkauft werden konnte, der eingespeist wurde ins öffentliche Netz, ja?
Genau, den Zusammenschluss, und das ist dann der Schritt für unser Geschäftsmodell. Wenn wir einmal 20, 30 Anlagen vernetzt haben, können wir diese gebündelte Leistung dem Stromnetz zur Verfügung stellen, in diesem Fall dem Stromnetzbetreiber anbieten. Das ist jetzt ein Produkt, was wir von Anfang an machen, was immer noch wichtig ist. Wir konnten diese, sagen wir, 20 gebündelten Anlagen dem Netzbetreiber anbieten und sagen, wir haben zwar kein großes Kraftwerk, aber viele kleine, die genauso und noch viel besser reagieren können. Also sende uns ein Signal und wir stellen die Leistung bereit. Mhm. Das war damals ein Telefonanruf. Wenn zum Beispiel ein Kraftwerk ausgefallen ist, hat der Stromnetzbetreiber verschiedene Akteure angerufen und gesagt, könnt ihr uns was geben? Fahrt bitte hoch. Innerhalb von 15 Minuten brauchen wir 10 Megawatt, 20 Megawatt, die Leistung von 15 Notstromaggregaten.
Dann das gesagt, das passt, stellt man sich nicht vor, ne?
Ja.
Dass wirklich da jemand zum Hörer greift und sagt, gibt uns, speist ein bisschen ein.
Ja.
Ist heute aber nicht mehr, also ist nicht mehr über Telefon, das läuft anders.
Nein, das ist seit 12 Jahren nicht mehr so und auch nicht mehr möglich. Man sieht auch daran, dass das System für große Kraftwerke erfunden wurde. Da hat ein Netzbetreiber seine 5 Telefonnummern gehabt, dahinter standen dann 20 Großkraftwerke und die konnten dann regeln. Der Prozess hat sich dann schnell so weiterentwickelt, dass es automatisierte Abrufe gibt, automatisierte Signale, wann diese Engpässe auch stattfinden. Und das ist jetzt eine 24/7 Volloptimierung an allen Seiten. Hm. Auch eine Digitalisierungsgeschichte, die ohne unsere technologischen Möglichkeiten nicht so möglich wäre. Aber wir haben auch ein wenig erzwungen, dass diese Möglichkeiten geschaffen werden. Denn als eines der ersten Unternehmen, was das gemacht hat, wurde man schon auf der einen oder anderen Seite belächelt. Man sagt, also was wollt denn ihr mit euren 20 Notstromaggregaten hier? Ich habe hier ein Kraftwerk, da drücke ich auf den Knopf und da müssen wir jetzt nicht 400 Notstromaggregate antelefonieren. Aber es hat sich recht schnell gezeigt, dass die Qualität, in der die Leistung erbracht wird, bei dezentralen kleinen Anlagen oft besser sein kann. Wir können kleine Anlagen genauer steuern. Wir können Ausfälle besser kompensieren, als es bei großen Kraftwerken der Fall ist. Und das haben auch die Stromnetzbetreiber schnell gemerkt und dann die Regeln so umgestellt, dass eben diese netzstabilisierenden Dienstleistungen verstärkt von kleinen Anlagen erbracht werden können. Und heute, das wäre der Schwenk zu dem, was wir heute vor allem tun, insbesondere auch aus erneuerbaren Energien.
Genau, lass uns doch gerne jetzt 13 Jahre mal ganz schnell nach vorne schauen. Und im Jahr 2022, heute, habt ihr nicht mehr ein paar Notstromaggregate, ihr habt 15.000 Anlagen zusammengekoppelt etwa. Und wir reden hier von großen Windenergieanlagen, von großen Solaranlagen. Die erzeugen insgesamt als vernetzte Leistung über 11.000 Megawatt. Und um das mal irgendwo bildlich umzusetzen, das sind, glaube ich, ungefähr 10 Atomkraftwerke.
Ja, die Leistung, die wir vermarkten, hat die Größenordnung von, also dann deutlich mehr als das, was wir in Deutschland noch an Kernkraftwerken stehen haben. Ja, und für die haben wir heute die Verantwortung. Über diese Vernetzung und die Steuerung durch das virtuelle Kraftwerk sind wir daran gekommen, die Anlagen auch besser zu verstehen. Wir haben dann Biogasanlagen, die Strom erzeugen, überall in Deutschland verteilt, gibt es die angesprochen, weil wir da auch die Motoren flexibel steuern. Das ist so die Reise von dem Notstromaggregatemotor zu dem Biogasmotor zu anderen erneuerbaren Energien wie Solar- oder Windenergieanlagen, die wir auch steuern können, wenn der Strom nicht abtransportiert werden kann, wenn der Strombörsenpreis negativ ist. Und so haben wir die Anlagen kennen und verstehen gelernt. Wir haben im Jahr 2012 dann einen eigenen Stromhandel aufgebaut, weil wir gesehen haben, dass Übernahme der Verantwortung für Prognose, also etwas Wetterbericht auf eine Anlage bezogen, eine wichtige Rolle wird. Wir wollten die Verantwortung übernehmen, dass die Einspeisung von Solarenergie und auch Windenergie gut planbar ist. Wir am Vortag genau wissen, wie viel Solarenergie ins Stromnetz eingespeist wird, damit eben kurzfristig nicht viel mehr ausgeregelt werden muss, sondern damit wir eine besser planbare Solarenergie und auch Windenergie in Deutschland haben, die wir dann beispielsweise mit Biogasanlagen auch wieder ausbalancieren können. Also dieses Spiel, kurzfristiges Gleichgewicht im Strom zu halten, ist eins, was man als Haushaltskunde zum Glück nicht merkt, denn der Strom ist immer da.
Ja.
Was aber im Hintergrund zwischen den großen Stromnetzbetreibern und Unternehmen wie uns passiert, nämlich dass wir jederzeit für einen Ausgleich sorgen müssen.
Das ist ja im Grunde auch das, wo ein großes Problem der Energiewende drin gesehen wird. Kannst du vielleicht auch gleich mal Stellung zu nehmen, dass man eben sagt, ja, die Erneuerbaren, die sind ja so wankelmütig, man weiß nicht, wann scheint die Sonne, wann weht der Wind. Deswegen kann das ja im großen Stil nicht klappen. Jetzt sind wir bei einem Ausbaugrad, glaube ich, von Erneuerbaren von 40% oder sogar manchmal mehr. An guten Tagen kommt die Hälfte des Stroms aus Erneuerbaren in Deutschland. Ihr sorgt genau mit Erneuerbaren dafür, dass es doch wieder stabilisiert wird. Das ist ja fast Ironie in sich, oder?
Dass die Erneuerbaren das selbst regeln, ist gut und sinnvoll. Und dass viele daran gezweifelt haben, liegt, glaube ich, auch in einer Sicht daran, dass man sehr stark im Status quo denkt. Ich kann das an einem Beispiel, glaube ich, ganz gut beschreiben, wo auch der Vorteil von Marktmechanismen dann einmal sichtbar wird. Wir haben bis zum Jahr 2012 Strom immer mittags für den Folgetag nur handeln können. Und Strom wird und das ist vielleicht für die meisten auch eine fremde Welt, in Fahrplänen gehandelt und bilanziert. Das bedeutet, Netzbetreiber wollen für jeden 15-Minuten-Block an einem Tag eine Einspeise- und Entnahmeprognose haben. Einspeisung und Entnahme passen immer zusammen. Wenn nicht, dann wird über die Börse ausgeglichen. Dann bietet wer noch zusätzlichen Strom an oder irgendwer nimmt noch zusätzlichen ab. Aber im Prinzip ist ein Viertelstundenausgleich von Angebot und Nachfrage über Marktmechanismen immer gewährleistet. Das ist auch schon sehr lange so. Jetzt war 2012 die Situation, man hat diese 15 Minuten Raster im Strom für den Tag gehabt, aber nur einmal am Tag eine Auktion. Man hat also beispielsweise freitags um 12 den Strom für den gesamten Samstag in einem 15-Minuten-Raster eingeplant. Erwartete Einspeisung, erwartete Entnahme. Und weil Wochenende war, hat man gleich den Sonntag und den Montag auch noch mitgemacht. Das bedeutet aber am Ende, dass man sowohl die Entnahme als auch die Einspeisung erneuerbarer Energien freitags mittags um 12 für den kommenden Montag 23 Uhr bis 23.15 Uhr genau planen sollte. Und die Daten analysiert man und dann guckt man sich die historischen Daten an und sagt man, also Wind ist ja überhaupt nicht prognostizierbar. Der Wind, der um 23 Uhr bis 23.15 Uhr am Montag eingespeist wurde, hat ja gar nichts mit dem zu tun, was die Anlagenbetreiber prognostiziert haben. So wird das nichts. Da sieht man aber, wie man im Status Quo-Denken merkt, was nicht funktionieren kann und mit einfachen Marktdesignänderungen aber sich verändert. Denn was hat man dann gemacht? Man hat einen sogenannten Intraday-Stromhandel eingeführt und einen Wochenendstromhandel eingeführt.
Also Intraday heißt, während des Tages wurde noch weiter gehandelt.
Genau. Erst hat man angefangen, man öffnet den Samstag und den Sonntag auch für eine Auktion. Fanden viele nicht so gut, weil auf einmal Wochenendschichten dann entstanden sind. Und dann hat man einen Intraday-Handel eröffnet. Das bedeutet, dass man rund um die Uhr eine Viertelstunde Strom handeln kann. Also die besagte Viertelstunde, Montag 23 Uhr bis 23.15 Uhr, kann man heutzutage von Sonntagmittag bis Montagabend 22.55 Uhr handeln. Das heißt, jede Prognoseänderung, die bis 22.55 Uhr am Montag passiert, kann noch vom Markt gehandelt werden. Das bedeutet, wir als Prognoseverantwortlicher können sagen, oh, wir merken, der Wind kommt doch nicht so, wie wir es erst gedacht haben. Also kaufen wir Strom vom Markt zurück. Wir hatten zu viel verkauft und irgendwer verkauft uns den dann, indem er seine Leistung anpasst. Und das führt dazu, dass eben Prognoseschwankungen kaum noch eine Rolle spielen zur Stabilisierung des Systems.
Okay, aber andererseits wollen doch alle zur gleichen Zeit, wenn sie merken, Wind weht oder Wind weht eben nicht, der Markt bewegt sich doch dann in die gleiche Richtung. Die Nachfrage ist dann immer da oder auch das Angebot ist immer da. Aber nicht, wer ist dann die Gegenseite in dem Augenblick?
Das führt dazu, dass wenn der Anteil erneuerbaren, dargebotsabhängiger Erneuerbarer wie Wind- oder Solarenergie hoch ist, der Börsenpreis entsprechend niedrig ist. Das heißt, die dann Strom brauchen, kriegen den sehr, sehr günstig. Als Haushaltskunde sieht man es nicht, wenn man einen über das Jahr gemittelten Preis hat. Mhm. Aber wer in der Industrie ist, der kann sehr wohl in Echtzeit sehen, es lohnt sich mehr zu konsumieren, wenn der Anteil der erneuerbaren Einspeisung höher ist. Das ist erstmal der Marktmechanismus.
Ja, ist das denn, hängt das vor allem davon ab, wer den besten Wetterfrosch hat, ob man erfolgreich Strom handeln kann?
Für uns ist das ein entscheidendes Kriterium. Wie gut sind die Daten? Wir müssen mit Milliarden von Datenpunkten jeden Tag rund um die Uhr arbeiten. Wir haben manuelle und automatisierte Handelssysteme dahinter. Am Ende geht es aber darum, wer entwickelt im Wettbewerb auch die beste Prognose. Und die beste Prognose setzt sich durch. Das ist in unserem Marktdesign Gott sei Dank so. Wer die schlechteste Prognose hat, der wird nicht glücklich aus dem Handel herausgehen.
Und Prognose heißt wirklich bezogen auf die einzelne Windkraftanlage und nicht jetzt, sagen wir mal, irgendwo größeres Gebiet, da und da ist dann scheint die Sonne, sondern es geht sehr präzise zu, oder?
Es geht ums Portfolio am Ende. Wir haben in Deutschland ein Marktgebiet im Strom, in anderen Ländern ist das anders, da gibt es viele regionale Marktgebiete, aber am Ende zählt die Prognose für unser eigenes gesamtes Portfolio an Anlagen. Das heißt für über 10.000, für die 15.000 Anlagen, die wir dort vermarkten. Mhm. Wir brauchen aber Anlagen, individuelle Daten, um richtig gut zu sein. Also wir haben individuelle Daten, wir haben Portfoliodaten und daraus müssen unsere Händlerinnen und Händler das Beste machen.
Ja. Wäre euer Geschäftsmodell leicht zu kopieren?
Es gibt einen Wettbewerb. Es gibt viele, die im Windhandel, im Solarenergiebereich auch da sind. Es hat einen großen Vorteil, wenn man viele Anlagen hat, wie wir das haben, denn es gibt auch in Wettersituationen Effekte, die ein Tief, das übers Land zieht. Man merkt, wenn man an der Nordseeküste eine Windanlage hat, eher was in Niedersachsen passiert im Landesinneren, als wenn man keine hat. Und es hat einen Vorteil, ein größeres Portfolio zu haben, sodass, ja, man dadurch sich im Markt ganz gut behaupten kann. Aber es ist ein lebendiger Markt und es ist Raum für viele und auch für einen Wettbewerb an Innovationen und Ideen.
Mhm. Ihr sitzt ja in Köln-Ehrenfeld in so einer alten Industriehalle, sag ich mal, in der Nähe der Live Music Hall, der Lichtstraße, diese Ecke da. Und kann man sich das wirklich so vorstellen, dass ihr von dort aus die Knöpfchen drückt und dann stellen sich bei irgendwelchen Windkrafträdern die Flügel aus dem Wind und laufen eben nicht mehr? Oder ist das so, ja?
Das kann man so beschreiben. Natürlich steckt eine IT-Infrastruktur dahinter, die auch um Sicherheitsanforderungen zu genügen, denn wir betreiben kritische Infrastruktur. Es ist eine auf viele, viele verschiedene Orte verteilte Sicherheitsinfrastruktur dahinter. Aber im Prinzip wird über unseren Algorithmus, den wir haben und der aus unserem Büro in Köln-Ehrenfeld betreut wird, steuern wir die Anlagen deutschlandweit, europaweit in vollautomatisierten Regelungszyklen. Hm.
Was hast du gedacht, war ja keine Panne, das war ja ein regelrechter Sabotageakt auf die Bahn, neulich in der Kommunikationstechnik passiert ist?
Das zeigt, wie sehr man darauf aufpassen muss, kritische Infrastruktur zu schützen und dass es immer wieder und jeden Tag Angriffe auf jedes Unternehmen gibt, ob kritische Infrastruktur oder nicht. Und dass man als Unternehmerin und Unternehmer, unabhängig davon, ob man jetzt kritisch ist oder nicht, eine sehr gute und klare IT-Sicherheitsrichtlinie braucht und in IT-Sicherheit denken muss.
Hm. Du bist ja gelernter Volkswirt und bei dir war glaube ich auch der Handelsbereich sehr stark angesiedelt, ne, der Energiehandelsbereich. Man handelt an der Strombörse in Leipzig, in Paris gibt es eine. Ist das bei euch tatsächlich so? Stellt man sich das denn so vor, dass da so ein Handelsraum, viele Monitore, da sitzen Leute vor und ja, bis in die Nacht rein wird da händisch gehandelt oder sind das die Systeme, die inzwischen durchlaufen?
Es gibt sowohl einen manuellen Handel als auch einen Algo-Trading, einen automatisierten Handel. Wir haben aber einen Trading-Floor in Ehrenfeld, wo ja tatsächlich diese vielen Monitore stehen, die den Händlerinnen die Informationen liefern, die sie brauchen, um ja, ihre Arbeit gut zu machen. Zwischen den Händlern, den Menschen, die handeln, und den Bots, die handeln, gibt es natürlich auch eine sehr enge Beziehung. Es gibt Dinge, die automatisiert an Börsen gebracht werden und manuelle Entscheidungen. Beides ist enorm wichtig. Man braucht automatisierten Handel auch, weil man mit gerade beschrieben, Milliarden von Datenpunkten, Echtzeitinformationen umgehen kann und es sehr viele Dinge gibt, die man mit Unterstützung von IT-Systemen sehr gut automatisieren kann. Der Mensch als Händler bleibt aber von großer Bedeutung, damit ja die Erfahrung, die Ideen und ja die Kompetenzen, die Maschinen eben auch nicht haben können, da sind, um netzdienlich Strom zu handeln.
Ihr seid seit 13 Jahren am Markt, habt jetzt ungefähr 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja, wie würdest du das Wachstumstempo beschreiben?
Es hat uns doch auch, wenn wir ehrlich sind, immer mal wieder überrascht, wie schnell es doch geht. Ich denke, dass eine Organisation auch ein bestimmtes Wachstum verkraften kann und man das nicht, oder dass man es nicht so einfach übertreiben kann. Man kann nicht einfach eine Organisation verdoppeln und denken, es läuft dann genauso weiter. Aber wir haben über den Zeitraum von 15 Jahren schon kontinuierlich ein sehr hohes Wachstumstempo gehabt. Und eine Organisation mit 250 MitarbeiterInnen habe ich mir so am Anfang auch nicht vorgestellt. Das ist unglaublich spannend zu sehen, wo auch von überall aus der Welt, aus allen Richtungen, aus allen Fachgebieten Menschen zu uns kommen und Lust haben, die Energiewende mit uns zu gestalten. Das freut mich jeden Tag zu sehen. Ist aber eine spannende und auch eine herausfordernde Aufgabe, das mit zu begleiten.
Ja, du sitzt hier mit dem Hoodie, da steht Ehrenfeld drauf, ist eine Taube, ist es, glaube ich, ne, drauf zu sehen. Ist das dein Heimatviertel? Ist das dein Lieblingsviertel oder wo ist in Köln? Das fragen wir auch immer gerne im Rahmen dieses Podcasts. Wo ist dein Lieblingsplatz hier in Köln?
Ja, ich bin vor 20 Jahren nach Köln gezogen, habe seitdem immer in Sülz gelebt. Zunächst als Student an der Uni und jetzt mit Familie immer noch. Also ich wohne in Sülz. Wenn du mich nach einem Lieblingsplatz fragst, ich habe mal drüber nachgedacht, es ist nicht richtig ein Platz, aber ich mag die Nord-Süd-Fahrt sehr gern. Das ist
Hart.
Ja, nicht, also ich bin kein passionierter Autofahrer, aber für mich bietet die Nord-Süd-Fahrt alles, was die Stadt ausmacht, von der brutal durch die Stadt getriebenen Autoschneise der 50er, was ja auch schon eine historische Erfahrung und eine Idee ist, wie man Städtebau verhunzen kann, mit allem, was man da vorfindet, von Bausünden links und rechts, dem Hauptbahnhof, dem Dom, am Zoo angefangen, den Unterführungen durch die Fußgängerzone am Weltstadthaus bis hin fast am Volksgarten entlang durch Zollstock und am Ende landet man, glaube ich, am Südfriedhof. Also für mich bietet die Nord-Süd-Fahrt das Stadterlebnis und natürlich auch mit dem Liebe deine Stadt Slogan, den man dann vor der Oper sieht. Oder Opernbaustelle sieht, das wird wahrscheinlich ja dauerhaft auch aktuell bleiben als Opernbaustelle.
Das ist eine sehr interessante Antwort, also so eine Art Gruselkabinett, so im Schnelldurchlauf einmal Köln zum Abgewöhnen, so klingt es ja fast, aber so war es nicht gemeint, ne?
Nee, es ist für mich auch, also das ist schon auch ein Köln-Gefühl, was mitkommt und es ist nicht negativ. Ich finde, das ist für mich eine Zeitreise durch die Stadt über die letzten 60, 70 Jahre, Teile, die ich hier miterlebt habe, Teile, die ich nicht erlebt habe und hat für mich hat was Historisches und wird bestimmt in 20 Jahren auch nochmal komplett anders aussehen. Dann wird es wahrscheinlich keine Autoschneise durch die Stadt mehr geben und von den vielen baulichen Sünden, die man gemacht hat, die Südstadt zu zerschneiden, wird vielleicht wieder das alles zusammenwachsen und das zu sehen und zu beobachten, ich finde an so einer Schneise, an so einer Hauptstraße sieht man die Entwicklung einer Stadt ganz gut, aber natürlich sieht man im Moment auch, was sich alles noch verändern muss und kann in 20 Jahren zurückblicken und sehen, was sich noch alles verändert hat.
Aber fast romantisch hat auch Wolfgang Niedecken, glaube ich, mal die Nord-Süd-Fahrt besungen. Ne? Ja. Nord-Süd-Fahrt, Riff und Raff oder so heißt es in einem Liedtext. Ich komme jetzt leider nicht auf den Song. Aber
ich auch nicht.
Schöne Antwort. Wir müssen auch, oder ich würde sehr gerne einmal noch auf einen sehr entscheidenden Schritt kommen, der Anfang dieses Jahres passiert ist. Und zwar habt ihr beiden Gründer, Jochen Schwill und du, entschieden, das Unternehmen zu verkaufen. Und zwar, man halte sich fest, an Shell. Also ausgerechnet, würde man denken, ausgerechnet Shell, wobei wir hatten auch schon mal hier den Marco Richrath von Shell hier als Niederlassungsleiter der großen Raffinerie zu Gast. Und haben auch gelernt, Shell organisiert sich komplett um in Richtung grüne Energien und Wasserstoff ist groß und wollen auch sehr stark im Strombereich werden. Müssen sie ja auch. Ne? Also jeder weiß, wir dekarbonisieren die Wirtschaft, also müssen sich die großen Shells und BPs auch irgendwo umstellen. Jetzt trotzdem die Frage an dich, wie ist es dazu gekommen?
Wir sind ja ein Venture Capital finanziertes, also Wagniskapital finanziertes Unternehmen gewesen und da ist die natürliche Entwicklung, dass man irgendwann auch mit einem, ja, oder dass sich Partner im Laufe der Zeit verändern oder dass man mit anderen Partnern nächste Kapitel aufschlägt. Und wir haben gesehen und sehen, dass der Weg hin zu einem 100% erneuerbaren System bestimmt ist. Es gibt keine Alternative mehr und je schneller wir das schaffen, umso besser. Jede Tonne CO2, die wir heute nicht mehr emittieren, macht das Leben in 100 Jahren auf der Welt lebenswerter. Das ist jetzt mittlerweile allgemein anerkannt, Gott sei Dank, und es gibt nur noch sehr wenige, die das hinterfragen. Für mich als Unternehmer und für uns als Unternehmen ist die Frage, wie können wir das, was wir leisten, unseren Impact, unser Einfluss, so erhöhen, um das zu beschleunigen, wie es geht. Und da haben wir uns einen Partner gesucht, der uns die Möglichkeiten gibt, unser Geschäftsmodell mit voller Kraft voranzuentwickeln, MitarbeiterInnen einzustellen, Technologien zu entwickeln, um den Stromsektor, den erneuerbaren Stromsektor in Europa voranzubringen und das zu tun, was es braucht, damit 100% Erneuerbare schneller möglich werden und immer schneller möglich werden. Denn wir brauchen da alle Kraft, die es gibt. Und die Möglichkeiten, die wir haben und das gemeinsame Bild, wohin der europäische Strommarkt gibt, der in dem wir unterwegs sind, zeigt, dass wir da ja einen guten gemeinsamen Weg haben und die Strategie von Next so fortsetzen können, ein neues Kapitel aufschlagen und mit voller Kraft vorangehen können.
Ja, ihr bleibt aber als unternehmerische Einheit so bestehen wie bisher. Du bleibst in der Geschäftsführung, dein Partner wechselt jetzt raus, ist auch eine Neuigkeit. Und aber ihr macht im Grunde das, was ihr bisher auch gemacht habt, nur unter dem Dach von Shell, oder wie ist das zu verstehen?
Ja, wir machen unser Geschäft, wir entwickeln es weiter, wir sind noch ein wenig europäischer und wir können noch schneller in die Richtung wachsen, in die wir wachsen wollen, ja.
Jemand hat es mal so beschrieben oder die Frage gestellt, seid ihr dann so eine Art trojanisches Pferd innerhalb von Shell?
Nein, also als trojanisches Pferd würde ich uns da nicht sehen. Wir zeigen aber, und das gilt für den gesamten Markt, dass man erfolgreiche Geschäftsmodelle auf erneuerbaren Energien, auf Marktintegration erneuerbarer Energien aufbauen kann und muss, wenn man in der zukünftigen Energiewirtschaft noch eine Rolle spielt. Und das strahlt in alle möglichen Richtungen aus. Wir wollen einfach zeigen, wie erfolgreiches Business auf Grundlage erneuerbarer Energien funktioniert.
Ja.
Und das gelingt uns derzeit ganz gut, denke ich.
Ich habe jetzt gesagt, ihr habt euch entschieden, das zu verkaufen. Es war sicherlich, ihr wart ja nicht die Alleininhaber dieses Unternehmens zu dem Zeitpunkt, weil auch eben schon Venture-Kapitalisten drin waren. War das noch eure Entscheidung oder wurdet ihr in irgendeiner Form auch gedrängt zu sagen, jetzt machen wir mal den Exit?
Ohne Gründer geht es nicht oder sollte es nicht gehen. Wenn man so eine Geschichte fortschreiben möchte und weiter aufbauen, gestalten möchte, dann funktioniert so etwas nicht ohne die volle Unterstützung der GründerInnen. Und wir waren natürlich dabei und wir wollten den Schritt mitgehen.
Zu welchen Teilen hat euch das Unternehmen zu dem Zeitpunkt noch gehört?
Wir waren nicht mehr sehr signifikant am Unternehmen beteiligt, aber natürlich in den Entscheidungsprozessen noch an entscheidender Rolle.
Ja, ich glaube, den Kaufpreis, den habt ihr ja bisher nicht verraten, werdet ihr jetzt heute auch nicht tun, aber es hat euch natürlich auch finanziell nicht geschadet, ne?
So eine Transaktion sollte idealerweise alle glücklich machen, die Verkäufer, die Käufer, die MitarbeiterInnen, alle anderen Stakeholder, und in dem Fall war es so, dass alle glücklich daraus gegangen sind. Ja.
Mitarbeiterinnen auch? Und Mitarbeiter, die haben auch, gab es eine Party, als sie hörten, wir gehen jetzt zu Shell?
Es ist natürlich wieder ein Veränderungsprozess und es gibt, das will ich auch gar nicht verhehlen, bestimmt auch, oder es gab auch erstmal Frage des Verständnisses, auch Enttäuschung. Wir sind sehr früh und sehr offen in eine Kommunikation gegangen mit denjenigen, die da auch nicht begeistert waren, konnten aber fast alle überzeugen davon, dass wir eine klare gemeinsame Idee und eine Strategie haben und dass der nächste Schritt der Energiewende gemeinsam gegangen werden muss. Und so sind doch fast alle dabei geblieben, die auch vorher schon da waren.
Hm. Jetzt ist ja der Energiemarkt in Deutschland nochmal ein anderer als der in Frankreich, in UK und so weiter. Trotzdem internationalisiert ihr. Also das stelle ich mir nicht ganz leicht vor, weil, wie gesagt, Regulatorik ist überall anders und so. Ist euer Geschäftsmodell sehr einfach zu übertragen? Und wenn ja, welche Märkte liegen da erstmal nah und welche sind schwieriger zu erobern?
Es ist leider so, dass tatsächlich Marktdesign und Regulatorik von Markt zu Markt recht unterschiedlich sind. Wir aber davon überzeugt sind, dass in einem europäischen Stromnetz, wo Strom von einem Land ins andere exportiert und importiert wird, wenn mal die Sonne im Süden scheint und der Wind im Norden nicht weht, der Strom dorthin gehen muss, dass unsere Rolle in allen Märkten ist. Wir glauben an einen europäischen Strommarkt und sind davon überzeugt, auch wenn es ein bisschen aufwendiger ist, in Ländern neu anzufangen, wir das tun müssen und tun sollten. Und
welche sind das zum Beispiel?
Unsere Schwerpunkte sind neben Deutschland derzeit Belgien und die Niederlande. Wir sind auch in Polen, Frankreich, Österreich aktiv und ja, sehen Kontinentaleuropa als das, wo wir, wenn man auch über grenzüberschreitenden Stromaustausch spricht, unsere Stärken aufbauen sollen und wo wir auch ein ja, großer, wenn nicht der größte Akteur im Handel, in der Vermarktung, in ja, der Bereitstellung aller Marktinformationen für erneuerbare Energien sein möchten.
Mhm. Jetzt habe ich aber gesehen, Japan gibt es auch. Das ist dann doch überraschend.
Ja, im Laufe der Zeit haben wir gesehen, dass unsere Technologie, die wir entwickelt haben zur Steuerung, dieser Algorithmus, um mit den Milliarden Datenpunkten umzugehen, etwas ist, was wir auch anderen anbieten können und anderen Angeboten haben, wo wir also versuchen und versucht haben zu schauen, können wir unsere technologische Lösung in Märkten anbieten, wo wir gar nicht selber im Stromhandel aktiv sind. Und da haben wir diesen Versuch gestartet, das auch in Japan zu tun, in einer Kooperation mit Toshiba.
Ach so, also ihr habt im Grunde euer Know-how dahin lizenziert oder abgegeben.
Ja, wir haben mit dem, was wir an Erfahrung gemacht haben, wie steuern wir Anlagen, da eine Kooperation begonnen.
Jetzt habe ich ganz frisch gelesen, ihr seid auch mit Honda in einem kleineren Pilotversuch. Da geht es aber interessanterweise um Elektroautos. Das hat man ja auch früher schon mal gehört, dass man die Batterien dieser Autos eben auch als Puffer, als Zwischenspeicher nutzen kann. Und passt ja eigentlich zu eurer Idee, kleinere Sachen miteinander zu vernetzen. Was ist da die Vision?
Da kann ich wieder die Analogie zu dem Status Quo-Denken ziehen, weil ja die Sorgen, die in der Elektromobilität kursieren sind, wie können die Netze damit umgehen, wenn alle in einer Straße gleichzeitig geladen werden? Und dem Thema wollen wir uns da auch stellen. Wir sind nicht auf der Haushaltsebene, das heißt, wir beliefern keine Haushaltskunden mit Strom. Wir wollen aber gemeinsam auch mit Automobilherstellern, mit den Versorgern, die da auch Strom liefern, Lösungen anbieten, dass wir diesen Schatz an Batterien, der da entstehen wird, bestmöglich fürs Stromnetz nutzen. Nicht alle gleichzeitig laden, anschauen, wie passt ein Ladezyklus zur Einspeisung erneuerbarer, sprich dem Strompreisniveau und wie können Anbieter ihren Kunden, den AutofahrerInnen, eine Leistung bereitstellen, ja, eine bestimmte Distanz an einem bestimmten Zeitpunkt zurückzulegen, also einen vollen Akku zu haben und trotzdem zwischendurch das Stromnetz optimieren. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass ein Auto, was an eine Ladedose angeschlossen ist, nachts einmal den Akku halb entlädt, dann wieder volllädt und vielleicht zwischendurch nochmal ein bisschen balanciert, weil das Stromnetz dienlich ist. Denn diese Batterien, das ist ähnlich wie bei den Notstromaggregaten am Anfang. Wenn sie einfach nur rumstehen, stehen sie rum. Und wenn wir sie nutzen können, um das Stromnetz zu unterstützen und um die Schwankungen in der Einspeisung der Erneuerbaren auszugleichen, dann ist das ein tolles Thema und eine tolle Lösung. Und eigentlich ein Weg dahin, den Technologieoptimismus auch nochmal zu zeigen. Ja. Wir haben meiner Meinung nach fast alles da, was wir brauchen, um ein gutes erneuerbares Stromsystem aufzubauen. Wir werden Speicher noch brauchen, wir werden auch noch Speicher bauen, auch große Speicher. Aber die Technologien, die wir haben, die Ideen, um das hinzubekommen, sind da. Und es sind oft nur Kleinigkeiten, die es braucht, um das zu einem ja, skalierbar umsetzbaren Modell zu machen. Und das Schöne an der Energiewende ist, es ist fast alles skalierbar. Manuelle Prozesse von Großkraftwerken sind nicht mehr nötig und möglich. Man kann 100.000 Batterien auf einmal optimieren und das bringt noch ungeahntes Potenzial mit sich, um eine ja, 100% erneuerbare Stromwelt viel, viel schneller zu haben, als wir das heute noch vorstellen mit einem vollständig elektrifizierten Kraftfahrzeugsektor.
Das beruht aber alles auf Freiwilligkeit, nehme ich an. Also die Autobesitzer machen da mit, wenn sie Lust haben. Oder wäre es nicht vielleicht sogar eine Vorstellung wert, mal drüber nachzudenken, ob man das dann auch auf eine Art verpflichtend macht, dass man sagt, wer da sein Auto anschließt, muss eben damit leben, dass das genutzt wird als Speicher.
Ich denke, das wird auch durch Marktmechanismen und Anreize möglich sein, wie, weiß nicht, ob das eine gute Analogie ist, wie Tanken ja auch incentiviert wird zu bestimmten Zeiten, es ist teurer als zu anderen, dass man zu bestimmten Zeiten sein Auto tankt oder nicht tankt, wird man auch fürs Stromtanken dann zeitliche Anreize sehen, teilzunehmen oder nicht. Und ich werde davon ausgehen, dass man ohne Zwang als Automobilbesitzer, als E-Autobesitzer sagen kann, entweder bin ich bereit, dass meine Batterie permanent bearbeitet wird und zahle 20%, 30%, 40% weniger für meine Batterieladung, oder ich bin es eben nicht und zahle dann mehr. Also das wird sich über Produktdefinitionen lösen lassen, ohne dass ein Zwang dahinter stehen muss.
Ja. Ich würde gerne zum Abschluss noch eine Frage stellen, die auch so ein bisschen deinen persönlichen Stromverbrauch oder deine Erzeugung betrifft. Alle Leute gucken ja im Augenblick auf die Energiepreise und viele Leute machen sich Gedanken, ob sie sich eine PV-Anlage aufs Dach schrauben oder ein Balkonkraftwerk anschaffen. Wie ist das bei dir? Erzeugst du eigenen Strom zu Hause?
Ich warte auf die Installation einer PV-Anlage, wie es vielen auch geht.
Also okay. Das heißt, die Module stehen schon da, aber du hast keinen Handwerker bekommen?
Nee, die Module sind noch nicht da. Ich bin gerade noch, ich warte auf die genaue Dachvermessung durch den Installateur, der mir dann sagen kann, wie die Module genau aussehen werden. Aber das ist ein Schritt, den ich auch noch gehen muss. Genauso wie die Installation einer Wärmepumpe, die ich auch noch nicht habe. Ich habe mir vor mehreren Jahren dann, weil das der Standard war, vom Installateur auch so empfohlen wurde und ich das gar nicht so richtig in Erwägung gezogen habe, dann auch noch einen Gasbrennwertkessel, der sehr gut ist, aber nicht mehr das ist, was man heute braucht,
nicht mehr zeitgemäß,
in den Keller setzen lassen.
Ja. Okay, aber mit dieser Anlage würdest du nicht bei Next-Kraftwerke zum Kunden werden können, weil sie zu klein ist, ganz einfach.
Ja, Next-Prozesse sind nicht dafür gemacht, Haushaltsanlagen zu verarbeiten und den Bedürfnissen von Haushaltskunden gerecht zu werden. Mhm. Wir fangen eine Stufe darüber in der Größe an, dass man über Gewerbe, über große Dächer spricht. Da bauen wir unsere Expertise auf.
Und die Frage der Strompreise, die bewegt natürlich jetzt auch sehr viele Leute. Ich habe es erwähnt, man liest es in den Zeitungen auch und die Politik versucht eben auch durch Marktdesign, durch Stützen, durch Subventionierung den Leuten gerecht zu werden. Und es gibt dann auch wieder die Berichte, dass angeblich die Stromversorger auch sich das zunutze machen und Preise vielleicht über Gebühr hochschrauben. Du hast sehr viel Marktkenntnis. Wie blickst du da drauf?
Also erstmal muss Strom bezahlbar sein. Und das, was wir gerade an Preisschock sehen, ist wirklich extrem. Man sieht das als Kunde an seiner Rechnung. Gas ist um ein so viel Vielfaches teurer, als es in der Vergangenheit war, dass da der Staat auch entschieden hat, einzugreifen und zu unterstützen und die Möglichkeit zu schaffen, dass man diese Kostenschocks dann auch eindämmen kann, ohne die Sparanreize zu setzen. Das ist natürlich eine extrem ernste Situation von heute auf morgen, wo man in der falschen Annahme war, Gas als versorgungssicheren Energieträger zu deklarieren, das über Nacht wegbrechen zu sehen und dann ein Energiesystem über Nacht umzubauen. Das sind Versäumnisse von 10, 15 Jahren Energiepolitik sicherlich auch dahinter, aber nützt ja nichts, da muss man jetzt rauskommen. Und auf der Kostenseite ist der Eingriff, den der Staat macht, sicherlich etwas, was gut überlegt sein soll. Wie man gut überlegt ist auch, aber tiefe Marktdesign-Eingriffe in die Preismechanismen sollte man auch immer kritisch begleiten. Denn es gibt Marktmechanismen, die funktionieren. Nichtsdestotrotz darf Strom, darf Wärme nie unbezahlbar sein.
Und die eine Frage, die in Richtung ging, spielen die Energieversorger da immer fair?
Ich kann das nicht beurteilen. Ich gehe davon aus, dass wir einen wettbewerblichen Strom- und Gasmarkt haben und dass sich alle auch an die Regeln halten, vertragliche Verpflichtungen einhalten, also keine Verträge sonderkündigen, die nicht sonderkündbar sind, und dass alle wettbewerblich die Regeln einhalten. Ob sie das tun oder nicht, das sind andere, die das überwachen müssen und sollten. Und gerade bei großen Preisschwankungen, extremen Preisen ist es sicherlich wichtig, dass alle die Möglichkeiten haben, da auch ein gutes Auge drauf werfen können, VerbraucherInnen ja auch Hilfe bekommen können und ja neben Anbieterwechsel, Tarifwechsel auch schauen müssen, ob das alles stimmt, was passiert. Das ist aber eine Aufgabe, die man immer hat, das zu begleiten. Ich bin da kein Experte und kann auch nicht beurteilen, wie sich einzelne Anbieter dort verhalten. Aber die Strompreisanstiege, Gaspreisanstiege durch die Angebotsseite getrieben, die gibt es.
Herzlichen Dank, Henrik Semisch, fürs sehr interessante Gespräch und fürs Kommen.
Ja, ich danke auch. War mir eine große Freude. Vielen, vielen Dank.
Wirtschaft Köln am Platz.
Ich finde, dieses Gespräch hat Mut gemacht. Ein Szenario mit 100% Strom aus erneuerbaren Quellen ist also nicht nur möglich, sondern könnte viel schneller gelingen, als wir es im Augenblick glauben, sagt Henrik Semisch. Ich finde erstaunlich, dass es eben nicht nur technische Innovationen sind, die uns in der Energiewende voranbringen, sondern auch veränderte Herangehensweisen und veränderte Einstellungen. Damit die Energiewende funktioniert, brauchen wir natürlich ein stabiles Netz. Und dafür braucht es eben auch präzise Prognosen und einen funktionierenden Stromhandel. In der kommenden Woche begrüßt Sie mein Kollege Manuel Heckel hier. Er hat Madeleine Heutz zu Gast. Sie ist Juristin und Gründerin von Raketenstart, einem Startup, das juristische Dienstleistungen für andere junge Unternehmen übernimmt und vereinfacht. Datenschutzerklärungen oder Arbeitsverträge kann man so leichter bekommen, durch das Prinzip der Standardisierung. Madeleine Heutz ist zugleich eine begeisterte Netzwerkerin und engagiert sich unter anderem im NR Valley für die Gründerszene des Landes. Mein Name ist Stefan Merks. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis bald.